Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GFO-Podcasts Lebenslinien. Und heute haben wir wieder ein schönes Thema. Ich melde mich nämlich aus dem schönen Oberpleis neben bei Königswinter. Und unser Thema ist heute eigentlich Angehörige und Pflegeheimen und welche Tipps und Kriterien es da gibt, die vielleicht für die Auswahl eines Pflegeheimes wichtig sind. Und ich freue mich sehr, heute als Gast hier aus der Gegend zu haben, Herrn Jürgen Grüneberg. Schön, dass Sie da sind, Herr Grüneberg. Wenn Sie so nett wären, sich mal kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Jürgen Grüneberg. Ich wohne in St. Augustin, circa 10 Kilometer vom alten Zentrum Oberpleis entfernt. Ich bin 66 Jahre alt, bin Pensionär. Und mein Vater lebt hier, 97 Jahre, lebt hier seit 4 Jahren. Und so hat man doch einigen Einblick in den Tagesablauf eines Altenheimes. Und da kann man einiges zu sagen. Auch zur Vorgeschichte vielleicht, bevor man ins Altenheim kommt, was man da alles vielleicht bemerken oder anmerken oder beachten sollte.
Das ist super, denn genau darum geht es auch hier eigentlich bei dem heutigen Thema, weil man kommt ja häufig sehr plötzlich in die Situation, dass ein Angehöriger, ein Elternteil, beide Eltern manchmal auch zusammen pflegebedürftig werden. Wann und wie sind Sie denn erstmals mit diesem Thema Pflege, Seniorenheim überhaupt in Berührung gekommen?
Ja, da möchte ich gerne mal ein bisschen ausholen. Also, wie gesagt, mein Vater ist 97 Jahre alt, hat bis zum 93. Lebensjahr alleine im Haus gewohnt und meine Stiefmutter ist im Januar 2020 auch durch starkes Bluten ins Krankenhaus gekommen und war zu Hause nicht mehr, sie muss auch ins Altenheim. Da kamen schon die ersten Berührungspunkte mit Altenheim auf, aber im Vorfeld muss so gesagt werden, wie geht man mit der Sache um? Und hier muss man sagen, ich habe meine Eltern über Jahre hinweg zu Hause regelmäßig betreut. Und da ging es schon los mit Beantragung einer Pflegegrades. Ich war in der Lage dann, mich langsam reinzufuchsen und zu wissen, wie dann überhaupt der Ablauf ist. Medizinischer Dienst über die Krankenkassen, Aktivierung medizinischer Dienst, Vorstellung der Personen, Begutachtung, da fing es schon mit an. Auch das war nicht leicht. Da musste man sich genau an Regularien halten. Und das war, wie gesagt, erst für mich im ersten Akt eine Mammutaufgabe. Ich habe es hinterher für 4 Personen gemacht, weil meine Schwiegereltern auch davon betroffen waren. Und dann hat man sich schon langsam reingefuchst. Aber noch ein Nebensatz dazu, wie geht man damit um? Also ich habe meinen Vater und meine Stiefmutter, sowie meine Schwiegereltern, mal gefragt, wie sieht's eigentlich aus, wenn ihr mal pflegebedürftig wird? Sagt uns bitte, welche Vorstellung ihr habt. Wie sieht es aus mit einer Betreuungsverfügung, falls ihr plötzlich Treppe runterfällt oder Patientenverfügung? Große Ablehnung. Dieses Thema wurde totgeschwiegen, wurde überhaupt nicht mehr in Angriff genommen. Ich habe es nur 2-3 Mal verlauten lassen, aber dann war es schon wieder, da bin ich gegen eine Mauer gelaufen und dann war erst mal Ruhe im Schacht. Aber dann gab es eine Sendung im Fernsehen, da wurde ein Betreuer ernannt bei einer Person und der Betreuer hat wohl seinen Klienten wohl ausgenommen. Und daraufhin sprach mich mein Vater 2 Tage später an, hast du die Sendung gesehen? Dann sag ich, welche Sendung? Ja, da, wo der Betreuer dann die Leute aus... Das will ich nicht. Also da müssen wir jetzt mal machen. Welche Möglichkeiten gibt's denn da? Dann sag ich, ja, erstmal Betreuungsverfügung. Wenn du irgendwas passiert oder der Helga irgendwas passiert, dann müssen wir sehen, dass wir eine Person haben, die dafür zuständig alles regelt. Ja, das machst du. Ja, dann müssen wir mal gucken, da ein paar Formulare ausfüllen und das wasserdicht machen. Und dann musst du uns auch sagen, sag ich, Papa, pass auf, du musst uns auch sagen, wenn der Fall eintritt, welche Maßnahmen sollen wir denn für dich umsetzen? Das heißt also, du fällst um, du bist im Koma und dann musst du uns sagen, da gibt es Patientenverfügung, soll man das auch vorbereiten? Da wurde erst ein bisschen gegrummelt, weil es ja ins Eingemachte ging, aber letztendlich war das der erste Schritt. Und der war immens wichtig. Und man hat dann auch die Patientenverfügung, Betreuungsverfügung ausgefüllt. Ich habe die dann dahingelegt. Wir haben die dreimal durchgesprochen, wieder liegen gelassen. Und irgendwann kam auch dann, hier, habe ich unterschrieben, ist gut so. Und das ist der erste Schritt.
Ich musste jetzt gerade auch ein bisschen lächeln, weil ich glaube, Sie haben da etwas angesprochen, was, sagen wir mal, die Angehörigen von älteren Menschen alle gut kennen, nämlich dieses Thema anzusprechen, überhaupt die eigene Bedürftigkeit, eventuelle Bedürftigkeit, die eigene Sterblichkeit muss angesprochen werden. Und auch ich habe festgestellt, was für ein Berg da auf einen zukommt, wenn man sich mit diesem Thema auch für andere auseinandersetzen muss, eben was ist ein Pflegegrad, was ist die Patientenverfügung, was ist die Vorsorgeverfügung, all diese ganzen Dinge, sich da mal reinzufuchsen. Haben Sie das dann wirklich alles selber gemacht oder hatten Sie jemanden, der Ihnen da zur Seite gestanden hat?
Also da muss man so sagen, die Sache, wir haben davon mal losgelöst, wir haben vor 13 Jahren unser Haus umgebaut und wir hatten dann auch einen Termin bei einem Rechtsanwalt. Da ging es ja darum, das wurde es angeboten von der Bank, so ein Komplettpaket, ging es Patientenverfügung, Testament, Vorsorgevollmacht, Bankvollmachten und, und. Da kamen wir das erste Mal damit in Berührung und dieser Mann, dieser Rechtsanwalt, hat uns das ausführlich erklärt, wie man am besten vorgeht und dass es auch sicherlich sinnvoll wäre, demjenigen, der dann in der Verantwortung steht, ein Handwerkszeug in die Hand zu geben und sagen, so wollte ich das haben, bitte setz das um. Und desto einfacher ist es ja für alle. Also es gibt dann keine Streitigkeiten. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist Vater von 7 Kindern. Und wenn man das so betrachtet, 7 Kinder am Start, und dann sagt man, ja, ist ja kein Ding, 7 können sich ja kümmern. Weit gefehlt. Das muss ich mal ganz klar sagen. Von diesen 7 sind bei uns im Fall 2 übrig geblieben, die sich wirklich intensiv mit der Stiefmutter und mit meinem Vater auseinandersetzen. Genau gleiche bei meinen Schwiegereltern. Die haben 2 Töchter, aber die beiden Töchter kümmern sich auch um den Schwiegereltern, beziehungsweise meine Schwiegermutter ist voriges Jahr gestorben. Aber mein Vater, mein Schwiegervater, der jetzt auch leicht dement ist, da wird sich auch drum gekümmert und in die Wege geleitet. Aber die haben uns auch vor Jahren schon Handwerkszeug in die Hand gegeben. Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, alles, was man so braucht, damit wir auch eine Handhabe haben. Und das ist halt der Punkt.
Was Sie damit natürlich wunderbar ansprechen, ist ja eigentlich schon etwas, woran man ja sehr gerne ungerne denkt. Nämlich eben auch, ab welchem Alter fängt man damit an? Das heißt zum Beispiel, wenn man keine Kinder hat, hat man ja keinen, der sich darum kümmert. Das heißt, man sollte eigentlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, möglichst früh sich mit diesem Thema auseinandersetzen, um sagen zu können, das möchte ich mal haben, wenn ich im Alter bin. Denn wenn ich einen Betreuer brauche, braucht er ja auch klare Richtlinien.
Genau so ist es. Also man muss hingehen und sagen, so, ich bin in dem Alter, ich gehe jetzt auf die 70, ich gehe jetzt auf die 75 zu, es kann jederzeit was passieren. Man braucht doch in dem Fall nur nach rechts und links zu schauen. Da sieht man doch, was da in dem gleichaltigen Alter, was da los ist. Und dann ist es doch einfacher und besser, wenn man einer Person des Vertrauens, wenn keine Kinder da sind, eine Person des Vertrauens sagt, hör mal, ich habe da was vorbereitet, das liegt in der Schublade oben links und ich möchte ganz gerne, dass du das Kuvert öffnest und dann vielleicht weitere Maßnahmen umsetzt. Wärst du dazu bereit? Da ist auch, sage ich dir jetzt im Vertrauen, meine Patientenverfügung drin, meine Betreuungsverfügung drin und so weiter und so fort. Und dann sagt die Person dann schon, ja, okay, kann ich machen oder die übernehmen die Verantwortung nicht und sagen, nee, da musst du den anderen suchen, das ist mir zu, ja, diese Verantwortung will ich gar nicht übernehmen. Zu entscheiden, Daumen hoch oder Daumen runter. Und das ist natürlich immer so ein Zwiespalt. Aber es ist auch eine Sache der Fairness gegenüber, wenn man darauf hinarbeitet und ganz klar auch mit den älteren Leuten spricht, die sind nicht dumm. Die wollen gefragt werden. Für die ist die Situation, dass es irgendwann zu Ende geht, vielleicht erstmal weit weg, das wollen die nicht hören. Aber irgendwann kommen die mal und sagen, ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man sowas hat. Ja.
Sie haben das gerade schön gesagt, das ist natürlich auch für jeden Menschen, egal welchen Alter, ist erstmal ein weit weg entferntes Thema, dass es irgendwie etwas passieren könnte oder dass es auch mal zu Ende geht. Dem es dann also klar war, dass es vielleicht eben um Pflege und ein Seniorenheim gehen könnte oder eine Pflegeeinrichtung. Was waren denn so für Sie Kriterien, nach denen Sie sich umgehört haben? Wie sind Sie dann irgendwann hier zur GFO im Oberpleis gekommen? Was waren so die Schritte, wo Sie sagen, ja, erstmal habe ich mir das und das angehört, das habe ich mir angeguckt oder das haben wir uns angeguckt und dann sind wir irgendwann hier gelandet und deswegen haben wir uns hier für die GFO entschieden?
Also da muss man so sagen, es hat sich dann Folgendes zugetragen. Im Oktober, November 2020 ist mein Vater, der allein lebend im Haus war, immer selbstständig, selber noch gekocht hat, selber noch geputzt hat. Alles, der war echt, das war ein Vorbild für uns alle, sowohl Enkel, also Kinder, Enkel und Urenkel. Das war immer der Fels in der Brandung und ist er gefallen im Haus und hatte dann eine Gehirnblutung. Jetzt war es so gewesen, dass wir dann im Krankenhaus vorstellig geworden sind in Neurologie in Venusberg und da wurde gesagt, oh, das sieht kritisch aus und somit wurde von vornherein gesagt, also Ihr Vater, der kann nicht mehr alleine zu Hause leben. Also das geht gar nicht mehr, der muss Betreuung haben, dann müssen sie was tun. So, da mein Vater aber, und dass die Familie jahrelang in Oberpleis gewohnt haben, haben wir uns verschiedene Altenheime umgehört. Wie es immer so ist, ist ja nicht direkt ein Platz verfügbar. Jetzt hatten wir aber den glücklichen Umstand, dass wir hier in GFO Oberpleis einen Platz bekommen haben, kurzfristig. Sei es durch intensive Gespräche, da mein Vater auch in Oberpleis gewohnt hat, da meine Schwester auch in Oberpleis wohnt, war das für uns ein Glücksfall. Mhm. Ein Glücksfall. Aber wir wussten noch nicht, was für ein Glücksfall. Da muss man auch sagen. Für uns war jetzt, der kommt jetzt ins Altenheim und da müssen wir mal sehen, wie es ihm da weitergeht. Und an dem Punkt haben wir quasi im November, oder Ende Oktober, Anfang November 2020 ist mein Vater hier hingekommen. Dann ging's los. Dann möchte ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da ist es immer so, mein Vater war in einem äußerst körperlich schlechten Zustand, heißt also der Kopf, der musste sich erst wieder regenerieren. Das dauerte dann ja, ein paar Monate, ehe die Blutung dann im Kopf zurückgegangen ist. Und und dann kam es so langsam raus, er brauchte intensive Pflege, die er hier bekommen hat. Und dann wurde er langsam wieder klar im Kopf. Und dann waren dann meine Schwester und ich waren dann die Bösen, die ganz Bösen, die ihm alles genommen haben. Seine Selbstständigkeit, sein Haus, sein Inventar, alles haben wir ihm genommen. Und wir wären ja die Schrecklichsten auf der Welt, die es nur gibt. Die anderen fünf Kinder, die anderen fünf Kinder, einer ist schon verstorben, die hielten sich bedeckt. Wir kriegten dann immer jeden Tag unser Lack ab. Jeden Tag wurde es besser mit ihm, jeden Tag wurde er klarer im Kopf und jeden Tag wurden dann die Vorwürfe härter. Irgendwann kriegst du ein Magengespür. Da denkst du, das kann nicht wahr sein, du meinst es ja nur gut und du hast jetzt hier ein Riesenproblem und wie kriegen wir das hin? Ja, jetzt wie das so ist, ist dann das Haus musste leergeräumt werden und dann alles das, was für ihn wichtig war, war plötzlich weg und wir waren dann mit Schuld und alles Mögliche. Das dauerte dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und siehe da, das muss man ja auch anmerken, irgendwann merkte er, also so schlecht ist das hier gar nicht im Altenheim. Ich kriege morgens mein Essen, ich kriege hier die Bude sauber gemacht, ich kriege meine Sachen gereinigt, muss ich um nichts kümmern, weil ich vorher alles selbst machen musste. Es ist immer einer da, den ich ansprechen kann. Das Pflegepersonal war in dem Fall auch sehr, sehr aufmerksam und sehr berührt, auch mein Vater, weil der sich vom Kopf mäßig so erholt hat, dass er mit ihm wieder ein normales Gespräch führen konnte. Und da muss man sagen, kam langsam der Wandel. Wo er, ja, also der Sohn und die Tochter kommen immer und die anderen kommen gar nicht. Also, und dann haben wir, meine Schwester vor allem, gesagt, hör mal, kann das sein, dass du dem Jürgen also oft Unrecht tust? Also, ne, du siehst ja selbst jetzt, was hier los ist und wer sich kümmert. Und jetzt muss man noch mal einen Nebensatz. Wenn man ein Altenheim, sich entscheidet, ins Altenheim zu gehen, dann ist das auch mit einem gewissen Umfang an Bürokratie verbunden. Also hier musst du einen haben, der dich an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, wir brauchen den Antrag, wir brauchen den Antrag, wo ist die Rente, wo geht die Rente hin, was machen wir damit, Sozialamt eventuell, weil das ja auch ein Punkt ist. Und da muss ich sagen, war mein erster Ansprechpartner, der hier überhaupt für mich ganz toll zur Seite gestanden, die Frau Sander. Hier bin ich aufgeschlagen, habe mein Problem geschildert und sagte so, boah, komm so mal her, den Antrag, den Antrag, den Antrag. Dann mache ich ihn fertig, lesen wir uns durch, unterschreiben sie, dann geht auf die Schiene. Und wenn du so einen nicht hast, der dann dich da unterstützt und der es auch mit dir vernünftig macht, dann ist das äußerst schwierig. Also, kleiner Nebensatz dazu. Die Frau Sander war für mich die Chefin. Ich habe ja so späteren Zeitpunkt die Frau Merkelsberg erstmal auf dem Flur gesehen. Ach, das ist ja jeder Boss. Und dann haben wir uns da unterhalten auch. Aber wie gesagt, das war für mich jetzt hier ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll.
Es geht ja jetzt nicht darum, hier wirklich Werbung für die GFO zu machen. Ich kann aber sagen, dass ja eigentlich das ein Prinzip innerhalb der Gesamt-GFO ist, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und den Angehörigen es eben einfacher zu machen als in vielen anderen Senioreneinrichtungen, dass man von Anfang an begleitet wird. Denn die Begleitung ist wichtig, sowohl eben auch in behördlicher Sicht, ja, als auch in emotionaler Sicht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Aber schön, dass Sie diese guten Erfahrungen gemacht haben. Jetzt muss ich, weil Sie so nett darüber gesprochen haben, jetzt kann ich ja nur sagen, warum wir gerade Sie ausgesucht haben für diesen Podcast, der sich, wie ich jetzt schon merke, sich absolut gelohnt hat. Sie werden ja auch von den Mitarbeitenden hier im Seniorenzentrum unglaublich engagiert und wertschätzend beschrieben. Also das kann ich wirklich sagen. Sie haben gesagt, wenn, dann sprechen Sie mit dem Herrn Grüneberg, der macht das sofort und der macht das super und die sind auch sehr begeistert davon, wie sie eben mit ihrem Vater hier umgehen und dass sie auch so eine gewisse Lebensfreude immer mit reintragen. Meine Frage ist natürlich, woher kommt dieses Engagement dann von Ihnen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also mein Vater oder zu Hause haben wir es vorgelebt, dass man einen Menschen achtet. Das fängt schon damit an. Ich habe im Beruf auch Untergebene gehabt, einem die Hand zu geben und guten Tag zu sagen. Das vermitteln wir unseren Kindern auch. Egal, wer das ist. Egal. Eine Menschenachtung muss da sein. Und jeder Mensch ist gleich. Guten Tag, auf Wiedersehen. Die Formeln müssen drin sein. So, und wenn man das so sieht, dass wir so erzogen worden sind. Und sieht, wenn mein Vater hier liegt und mit welchem Engagement dass die Pflegepersonal mit meinem Vater umgehen, auch in schwierigen Zeiten. Ich muss sagen, mein Vater hat eine Stoma und hat einen Katheter. Und dass auch wenn mal ein Malheur passiert, das ist für alle nicht schön, aber dass da sofort reagiert wird, alles, mein Vater ist in besten Händen. Und wenn man so sieht, wie die auch mit meinem Vater umgehen. Also mein Vater achtet die auch. Er kann auch schon mal ein bisschen kabitzig werden manchmal, aber achtet das Personal auch. Und wenn ich so sehe, wenn ich ins Zimmer reinkomme und da das Personal da ist, man kann ja 1000 Namen nennen, die ja da schon aktiv waren, dann ist das immer so ein Beispiel. Da gibt es die Pflegerin Steffi. Ja, und mein Vater motzt manchmal ab und zu, wenn irgendwas nicht passt und so, dann kriegt er nicht, dann motzt er schon mal. Und die Steffi weiß ihn genau zu nehmen. Anderes Beispiel. Da gibt es die ja, verschiedene andere Pfleger auch, wenn die Medikamente, die genommen werden müssen, morgens, mittags, abends, so, und die werden nicht einfach hingestellt, die werden hingestellt und wird auch kontrolliert, ob die genommen sind. Also Kleinigkeiten, die dazu gehören. Man kann ja auch sagen, so, ich stelle die da hin, hat er sie genommen, hat sie nicht genommen, und mal schimpfen oder so, und hast du nicht genommen und dann weg. Nee, dann gucken die schon. Mein Vater hatte voriges Jahr eine Gürtelrose sich eingefangen und das für einen älteren Menschen, der schon 95, 96 ist, äußerst schwierig. Klagt er heute auch drüber, weil er Schmerzen noch in der Schulter, in dem Arm hat. Aber da wurde auch intensiv vom Justin, der Pflegeleiter oben, da auch dann alles versucht, damit die Schmerzen runtergehen. Da wird der Arzt angerufen und dann kommen die auch, dann die kommen wirklich, das sehe ich hier in Oberpleis, sehe ich das. Ich habe meine Stiefmutter in einem anderen Pflegeheim gehabt und die musste Sauerstoff haben. Und dann kann man auch mal so sagen jetzt, und da war der Sauerstoffflasche leer und keiner fühlt sich zuständig. Und da muss man sagen, wieso muss ich als Angehöriger jetzt hin darauf hinweisen, dass die Sauerstoffflasche leer ist und Terror machen und suchen, wer dafür zuständig ist. Also, wenn die Angehörigen nicht da wären, was wäre dann mit der Person? Ja. Und hier ist es nicht der Fall. Hier kommen wir hin, weil wir gerne meinen Vater besuchen. Was aber auch ein Nachteil ist. Das hat uns das Personal auch gesagt. Ihr kommt zu oft. Ihr kommt zu oft und somit kriegt euer Vater keinen Anschluss hier im Haus. Der braucht doch gar nicht auszugehen aus seiner Kaminate und hier unten sich hinzusetzen, mit anderen unterhalten, weil wir andauernd da sind. Ne? Das haben sie uns auch dann gesagt. Das ist nicht gut. Also Besuch ist schön, aber er soll auch hier Fuß fassen. Nun ist es ja so, wir sind eine große Familie und ist so, dass wir ihn auch jetzt öfters abholen und dann zum Kaffee trinken hinfahren, zu Familien-Event dahin fahren und so. Und jetzt kommt eins. Ein Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein Vater, bis 93 Jahre selbstständig, eigenes Haus und hat da alles gemanagt, von vorne bis hinten und war immer die Felsen der Brandung. Wenn wir ihn heute abholen und dann zu einem Event fahren, Familienfest oder sonst was, und dann sagt er so, jetzt bin ich müde, bring mich nach Hause. Und dann meint er das hier. Also er hat es jetzt voll akzeptiert und er ist an sich gerne hier. Er kennt sein Umfeld, er weiß, wer ihn betreut. Und das ist für uns als Angehörige das Beste, was überhaupt passieren kann. Das ist super.
Ich musste gerade sehr schmunzeln, als Sie das ansprachen, dass die Pflegedienstleitung auf einen zukommt und sagt, besuchen Sie den mal ein bisschen weniger, der soll nämlich hier Anschluss haben. Als meine Großmutter in Düsseldorf in eine Pflegeeinrichtung kam, sind wir natürlich auch beim Vater, mein Bruder, meine Mutter, ich, ständig dahingelatscht. Und irgendwann kam sie dann vor allem zu uns Männern so an, sagte dann, hören Sie mal zu, liebe Harfsmänner, lasst das mal mit den Besuchen. Ihr müsst jetzt nicht alle in der Woche kommen. Das sind nämlich 3 Besuche, das sind 12 Besuche im Monat. Die kommt gar nicht dazu, nämlich mal Kontakt zu den anderen zu knüpfen. Wir haben uns dann im ersten Zeit ein bisschen schlecht gefühlt, mal nicht hinzugehen. Und dann haben wir gesehen, dass die auf einmal neue Freundschaften geschlossen hat, dass es ihr eigentlich fast noch besser ging als mit unseren ständigen Besuchen. Und was natürlich dazu kommt, man freut sich ja dann auch mal ein bisschen mehr, wenn es kein Pflichtbesuch mehr ist. Ja. Sondern wenn man jemanden nicht mehr so oft sieht, klingt jetzt so dramatisch, aber dann freut man sich mehr, hat ja auch ein bisschen mehr zu erzählen. Noch einmal, weil Sie das so am Anfang schön gesagt haben, gäbe es so etwas wie einen Fahrplan, den Sie Leuten an die Hand geben würden, wenn man sagt, okay, meine Eltern werden jetzt älter. Ein Fahrplan, nach dem man sich so ein bisschen richten kann, um eben das Ganze vorzubereiten.
Ja, da ist an sich schnell auf den Punkt gebracht. Wenn man sagt, so, meine Eltern werden älter, wohne ich in dem Bereich der Eltern oder wohne ich nicht im Bereich der Eltern, was ja noch schlimmer wäre, wenn eine große Fahrzeit dazwischen ist, dann muss man sagen, sind die vielleicht darauf hinarbeiten, mit den Eltern darauf hinarbeiten, lass uns mal zusammensetzen und lass uns mal über gewisse Dinge sprechen. Beim Kaffee trinken, einmal also reinschmeißen, damit die Leute, die brauchen eine gewisse Zeit, sich damit anzufreunden, beim nächsten Mal ein paar Wochen vergehen lassen, wieder mal reinschmeißen und dann vielleicht Beispiele bringen aus dem Umfeld, was da schon passiert ist und so. Und damit die Leute sich dann gewöhnen können. Irgendwann kommen die und sagen dann, ja, es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, einiges zu regeln. Was gibt es zu regeln? Und da muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen, wie gehe ich vor, was bereite ich vor und das Ding dann ausfüllen und dahinlegen. Nicht unterschreiben, gar nicht, dahinlegen zum Durchlesen. Und dann vielleicht mal nachfragen, hast du mal gelesen? Alles soweit okay, gibt es noch Fragen und dann vielleicht dann ein zweiten, dritten Mal dann unterschreiben lassen, wenn sie es schon vorher gemacht haben. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Langsam ranführen. Ich habe es 4-mal gemacht bei meinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern und alle haben hinterher gesagt, gut, dass wir gemacht haben. Ja.
Also wie Sie gerade gesagt haben, frühzeitig drangehen, offen drangehen. Das Thema wird uns irgendwann mal alle betreffen. Wir werden da wahrscheinlich, keiner kommt da lebend raus am Ende, wenn man das mal so sagen möchte. Wir sind eigentlich so ziemlich durch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr begeistert davon, weil selbst mir jetzt nochmal Dinge aufgefallen sind, die ich vielleicht mit meiner Mutter mal besprechen müsste, die auch nicht, die wird immer schöner, aber auch nicht jünger. Ich stelle meinen Gästen immer so eine Frage am Ende, was sind so denn Ihre persönlichen Wünsche so für die nächsten 3-4 Jahre, wo Sie sagen, völlig themenunabhängig, wenn Sie das preisgeben wollen? Oder was würden Sie so als letzten Satz in dieser Sendung natürlich nur den Hörern gerne mitgeben?
Also ich habe selber 3 Kinder und aufgrund der Situation mit meinem Vater und meiner Stiefmutter, also meinen Schwiegereltern, kriegen die alles mit. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, also hör zu, Kinders, wir geben euch Handwerkzeug mit. Wir haben schon im Ordner oben ist schon drin eine Patientenverfügung, da ist drin eine Vorsorgevollmacht. Die älteste Tochter hat die Bankvollmacht schon hinterlegt, so dass wir sagen können, wir müssen nicht mehr viel, es soll nicht viel Unmut geben, wenn wir mal die Augen zumachen, sondern die haben Handwerkzeug in der Hand und das ist ja nur Papier. Und ist ja erstmal nur ein Wille, den man zum Ausdruck bringt. Und der ist aber hinterlegt. Und das, was hinterlegt, habe ich ja geschrieben. Also dann müssen die sich keinen Kopf machen. Das ist mein Geschriebenes steht da und so hätte ich das gerne. Also bei mir ist schon vollkommen klar, ich möchte verbrannt werden, eine Urne. Ich möchte einen Platz haben, eine Plakette oder so, kein großes Troubadour. Das sagt mein Vater jetzt auch. Und mein Vater sagt jetzt, ich möchte kein großes Grab. Kinders, lasst das sein. Da kommt ihr 3 Monate hin. Dann nach dem nächsten halben Jahr vielleicht mal einer vorbei, der vielleicht ein schweres Herz hat. So, aber danach müsst ihr nur noch pflegen, kostet nur noch Geld. Müsst ihr nicht machen. Macht eine Plakette dahin, an einem Baum oder sonst was. Da könnt ihr auch hingehen. Oder stellt ein Bild am Kaminsims. Da bin ich dann und dann ist gut. Mein Vater mit 97. Damit gibt er mir so viel, dass ich ein Handwerkzeug und entspreche dann irgendwann seinen Willen. Das ist so einfach dann. Es wird dann einfach. Das ist der Punkt.
Herr Grüneberg, ganz ehrlich, das war ein Podcast, der mir auch wieder unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass er sehr wertvoll ist, wirklich auch mal für außerhalb der GFO angehört zu werden. Ich habe jetzt sogar schon viele Punkte mitgenommen, die ich mitnehmen werde. Und ich kann Ihnen übrigens auch noch sagen, meine Mutter möchte auch kein Grab, die möchte gerne auf einer Streuwiese verstreut werden, weil sie sagt, sie ist immer gern gereist und vielleicht würde das nochmal eine Reise für sie bedeuten. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie Gast bei uns im Podcast gewesen sind. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Frau Engel hier vom GFO-Zentrum am Ölberg in Oberpleis. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Podcast und nicht vergessen, wie Joe Strummer sagte, the future is unwritten.